Ja, wir haben es schon gehört, vor 2 Wochen Erntedank. Eben ist es ums Ernten gegangen und ich habe gesagt, wir werden uns noch ein bisschen weiter Gedanken machen, was ist eigentlich Saat und Ernte für die Kirche? Und ehrlich gesagt, wenn man mich spontan fragt, was Saat und Ernte für die Kirche ist, dann würde ich gerade raus sagen, ja, wir säen Evangelium, wir ernten Bekehrungen, so wie das Anna schon angetönt hat am Anfang. Also wir ernten, dass Menschen Jesus lernen kennen, dass Menschen ein neues Leben und neue Hoffnung von ihm bekommen. Und ich vermute, das geht ganz vielen von uns so. Dass so das, was wir spontan würden sagen, ja, die Ernte von der Kirche, das ist doch, dass Menschen zu Jesus finden, dass Menschen gerettet werden. Aber ich habe gemerkt, wenn ich das so sage, die Ernte von der Kirche ist einfach Bekehrung, dann würde ich frustriert und traurig. Weil ich sehe zu wenig davon. Wenn die Ernte der Kirche Bekehrung ist, dann laufen wir Gefahr, am Hunger durchzunagen. Dann sind wir ein Betrieb, der aus welchen Gründen auch immer Jahr um Jahr eine magere Ernte einfährt. Und damit meine ich nicht einfach uns als Viva Kirche Vila, sondern die Kirchenlandschaft hier in der Schweiz. Dann frage ich mich, was machen wir falsch, dass unsere Ernte ausbleibt. Und ich vermute, wenn wir ganz ehrlich sind, geht das nicht nur mir so, sondern einigen von uns. Weil wir wünschen uns doch, dass Menschen zu Jesus finden. Also was ist da falsch? Ich glaube, uns, mich eingeschlossen, unterläuft da ein Kategoriefehler. Unser Denkmuster, wir sagen Evangelium, dann ernten wir Bekehrungen, ist wie eine falsche Kategorie. Der Punkt ist, Bekehrung, also dass ein Mensch wirklich Jesus begegnet, das kann man nicht produzieren. Das liegt allein in Gottes Hand letztendlich. Ich probiere das anhand von einem Bild zu erklären. Ich bin kürzlich mit der Hanneke an einer Führung an der Zuckerfabrik in Frauenfeld. Ich habe ein Bild mitgenommen. Genau. Da werden im Moment wirklich tonnenweise so Zuckerrüben, so wie die da angekarrt, in wirklich scheinbar endlose Mengen. Das ist einfach ein Ausschnitt von dem Berg an Rüben, die sie dort auf ihrem Gelände haben. Und eben beispielhaft Zugwagen voll, die kommen. Die da, die haben wir nicht dort mitlaufen. Die hat mir die Hanneke mitgebracht vom Hof, wo sie arbeitet im Moment. Herzlichen Dank. Einfach so als Anschauungsmodell. Ich lege sie mal da her. Der Chef hat gesagt, sie soll doch die grösste ausgraben. Ich bin froh, hat sie kleine, kleinere genossen. Sonst würdet ihr mich jetzt gar nicht mehr so sehen, wenn ich die da auf die Kanzel lege. In dieser Fabrik in Frauenfeld, da werden die Rüben dann zu Zucker verarbeitet. Und mein Punkt heute Morgen ist, wenn die Bekehrung, dass Menschen zu Jesus finden, wenn das der Zucker ist, dann sind wir als Kirche, wir sind die Rübenbauern. Wir sind nicht Zuckerfabrik. Wir produzieren nicht Zucker, das können wir gar nicht. Aber wir säen Rüben an. Das, was wir als unsere Ernte würden bezeichnen, so instinktiv, ist eigentlich wie ein Glied weiter hinten in der Kette. Es liegt nicht in unserer Hand. Dass Menschen Jesus finden, das liegt in Gottes Hand, nicht in unserer. Zucker macht die Fabrik. Der Bauer macht Rüben. Gott rettet Menschen. Unsere Aufgabe als Kirche ist dem vorgelagert. Ja, jetzt ist die Frage, was macht das mit uns? Ist ja vielleicht noch frustrierender. Das, was wir uns sehnen danach, ist noch weiter in die Ferne gerückt. Ja und nein. Ich glaube, es ist auch hilfreich, weil unsere Aufgabe durch das klarer wird. Wir sind nicht Zuckerfabrik. Wir können und müssen nicht Menschen bekehren. Wir sind Rübenbauern, müssen wir unterscheiden, die den Grundstoff ermöglichen. Und wenn wir das verstanden haben, dann dürfen wir das Bild noch etwas weiterdenken. Ich glaube, kein Bauer sagt nur Rüben an. Es gibt verschiedene Kulturen. Es gibt Fruchtfolgen, die werden je nach Ort, wo der Hof liegt, je nach Jahreszeit, je nach Bedingungen angesagt, so dass am Ende gute Frucht entsteht. Verschiedene Frucht, je nach Feld, je nach Kultur, die man angesagt hat. Und das Gleiche gilt wieder für die Kirche. Wenn ihr sagt, wir säen Evangelium, dann können wir sagen, das Evangelium, das ist nicht einfach eine Saat, die wir haben, die in jedem Fall genau gleich ist, wo wir auf jedes Feld genau das Gleiche ausrühren. Wir müssen als Kirche nicht Monokultur produzieren. Wir säen Evangelium und wir ernten Frucht und Gott produziert aus der Frucht, die wir ernten, Nahrung, also im Bild, dass Menschen gerettet werden. Bei der Rübe wäre das der Zucker. Das Frauenfeld sieht das so aus. Der Zucker selber haben wir gar nicht so gross gesehen, aber das sind so Silos in so einem, sind glaube ich 40 Tonnen, nein 40'000 Tonnen Zucker. Einfach behaftet mich jetzt nicht auf die Zahl. Unmengen an Zucker, die sie produzieren so in der Rübensaison. Wenn wir Weizen säen, dann wäre die Nahrung, die Gott daraus produziert, für das Brot. Oder bei Äpfeln, die Äpfeltorte. Das Bild hinkt, Äpfeln sind natürlich auch so fein. Also die Frucht, die entsteht in der Kirche, ist auch so etwas Gutes. Aber Gott tut es veredeln und macht etwas Gutes daraus. Also, wir können nicht Bekehrung säen als Kirche. Aber jede Kultur, die wir ansäen, soll das Ziel haben, dass Menschen ernährt werden. Also, dass Menschen Jesus finden, dass Menschen Jesus begegnen, dass Menschen, mir eingeschlossen, Jesus ähnlicher werden. Die Saaten, die wir ausstreuen auf dem Weg, können sehr vielfältig sein. Rüben, Äpfel, doch ein bisschen unterschiedlich. So wie eben auch unser Gott gross, vielfältig und kreativ ist. Und wie er uns, seine Menschen, auch so unterschiedlich gemacht hat, weil wir Menschen so unterschiedlich sind und weil Gott so gross ist, brauchen wir auch unterschiedliche Saaten als Kirche. Jetzt, wieso erzähle ich das? Ich möchte uns Mut machen zum vielfältigen Säen im Gottvertrauen, im Vertrauen darauf, dass Gott seinen Teil bewirkt, dass er eben den Zucker macht aus unseren Rüben. Weil, wenn es keine Zuckerfabrik gibt, dann muss niemand Rüben anbauen. Aber Gott gibt es. Und Gott wirkt. Darum bauen wir Rüben an, oder Weizen, oder Äpfel, oder Äpfel, was auch immer. Darum säen wir Evangelium auf eine vielfältige Art und Weise. Aber jetzt nochmal konkret, was ist unsere Saat? Wir säen Evangelium, sage ich, was kann die Frucht sein, die daraus entsteht? Was ist die Frucht, die Gott dann braucht, um daraus den Zucker zu machen, um daraus Menschen zu sich zu ziehen, um uns zu verändern? Für das müssen wir einen Schritt zurück machen. Ich vermute, den allermeisten geht es ähnlich wie mir. Wenn wir hören Evangelium, dann haben wir sofort bestimmte Sachen im Kopf. Sündenvergebung, Umkehr, Buße, das sind so die typischen Stichworte beim Begriff Evangelium. Und das ist alles absolut korrekt, aber es ist nicht alles. Weil wenn das Einzige ist, was wir im Zusammenhang mit dem Evangelium sagen können, Gott vergibt Sünden zum Beispiel, wenn das Einzige ist, was wir sagen können im Zusammenhang mit dem Evangelium, dann sind wir wie ein Bauer, der immer nur eine Kultur anbaut. Zum Beispiel immer nur Herdäpfel. Und das funktioniert am Anfang gut, wenn ein Bauer immer nur Herdäpfel anbaut. Aber der Boden wird Jahr für Jahr mehr auszehren und die Ernte wird drastisch abnehmen. Wenn ein Bauer gut und verantwortlich wirtschaften will, dann muss er die ganze Palette an Saaten und an Kulturen brauchen. So wie es zu seinem Ort passt, wo sein Hof hergestellt ist. Und genau das gilt für uns als Kirche. Wir müssen den ganzen Reichtum vom Evangelium säen. Aber eben, ich wollte ja diesen Schritt zurück machen, weil es in den Evangelien heisst, dass Jesus das Evangelium, die frohe Botschaft verkündet. Was hat Jesus gemacht? Wer hat eine Idee? Wenn es in der Bibel heisst, Jesus hat das Evangelium predigt, was hat er gesagt? Was hat er verkündigt? Ich dachte mal spontan, es gibt viele richtige und eigentlich wenig falsche Antworten. Er hat Kranke geheilt, ja. Er hat den Leuten zugelassen. Er hat Gleichnis erzählt. Ja. Kinder gesegnet, ja. Er hat sich über die Kranken angenommen. Ja. All das, was ihr beschreibt, ist super. Ein paar Stichworte klingen dann noch mal ganz kurz. Wenn es heisst, Jesus hat Evangelium verkündet, dann ist all das, was ihr jetzt gesagt habt, zusammengefasst unter einem Oberbegriff. Nämlich heisst es fast durchgehend, dass Jesus das Evangelium vom Reich von Gott verkündet hat. Die Wortwahl kann ein bisschen variieren. Bei Matthäus heisst es Himmelreich, am anderen Evangelium heisst es Reich von Gott. Manchmal sagt er, das Reich ist angebrochen, manchmal sagt er, es ist nach, manchmal sagt er, es ist schon da. Aber durchgehend redet Jesus von dem Reich und von Herrschaft von Gott. Das Reich von Gott bedeutet ja, Gott herrscht. Und das ist Jesus seine Botschaft. Gott herrscht, Gott hat es im Griff. Sein Reich hat angefangen. Sein Reich, seine Herrschaft wird kommen, mehr und mehr. Also seine Kultur, die Art, wie Gott ist, die Art, wie Gott die Welt gemacht hat, wie er sich das menschliche Leben gedacht hat, wird mehr und mehr unsere Kultur, unsere Erde, unser Leben durchklingen. Das ist die Botschaft von Jesus, das ist sein Evangelium. Das Reich von Gott, die Herrschaft von Gott ist da. Gott wirkt und richtet hier und heute seine Herrschaft auf. Das ist Jesus, sein Evangelium. Und das ist mehr als Sünde und Vergebung. Sünde und Vergebung ist ein Teil davon, aber es steckt eben noch viel mehr drin. Und darum, wenn wir Evangelium verkünden, dann dürfen wir, dann müssen wir aus dieser Fülle schöpfen, wie so Jesus gemacht hat. Alles, was dem Reich von Gott entspricht, sollen wir als Evangelium verkünden, ausleben, wirksam werden in unserem Leben. Alles, was die Kultur von dem Reich von Gott fördert, ist Evangelium, ist Freubotschaft. Also soll so Teil von dem sein, was wir sagen. Ein Pastor, den ich sehr schätze, hat mal auch so schnell eine Liste zusammengestellt, was Jesus gemacht hat, so ein paar Beispiele, um das Reich von Gott zu verbreiten. Können wir ganz ähnliche Sachen, wie dir jetzt schon gesagt hat, gewisses, was dir gesagt hat, könnte man bei dieser Liste ergänzen. Also wie Jesus das Evangelium verkündet und gelebt hat. Ich teile einfach mal die Liste, ohne auf die einzelnen Punkte einzugehen. Es geht mir einfach darum, die Vielfalt aufzuzeichnen. Und wir fangen an mit dem, was uns am nächsten ist. Jesus hat die frohe Botschaft predigt. Jesus hat das Leben vorgelebt. Also frohe Botschaft predigt, eben da ist schon der Ruf zur Umkehr. Kommt zu Gott, lasst euch versöhnen mit Gott. Er vergibt eure Sünden. Ist alles da drin. Jesus hat das Leben vorgelebt, wie ein Leben mit Gott ganz praktisch kann aussehen. Also primär mit seinen Jüngern, die er unterwegs war im Alltag, wo sie gesehen, wie er lebt. Jesus hat die Kranken geheilt, sich der Kranken angenommen, hat Dämonen ausgetrieben. Ganz ein schöner Punkt. Er hat mit Menschen gegessen und getrunken, die weit weg von Gott sind. Menschen, die, wenn Gottes Licht da ist, sind die Menschen dort, so im Bild von allen anderen. Und Jesus ist genau zu denen gegangen und hat gesagt, wir haben die Gemeinschaft, bei euch ist Gottes Reich angebrochen. Die, die als hoffnungslos gegolten haben, zu denen ist er gegangen, essen und trinken. Jesus hat Gerechtigkeit gefördert, hat Frieden geschafft. Jesus hat gebetet, ganz simpel. Hat prophezeit und hat auch aktiven Widerstand gelebt gegen religiöse und politische Korruption. Das sind einfach mal 10 Punkte. Eben über die könnte man diskutieren, es gäbe noch mehr, man könnte es anders formulieren. Das, was mir heute darum geht, ist aber, wir haben einfach einen von diesen Punkten genommen, den obersten, und gesagt, das ist Evangelium. Und haben damit die ganze Botschaft unglaublich eng gemacht, klein gemacht eigentlich. Wir machen Gott seine grosse, frohe Botschaft klein. Und unser Ziel wäre doch, Gott gross zu machen. Ich habe mal den Satz aufgeschnappt. Ich weiss leider nicht mehr wo. Wer als einziges Werkzeug einen Hammer hat, wird in jedem Problem einen Nagel sehen. Also, wer diesen Hammer hat, wird wahrscheinlich in jedem Problem einen Zaunpfahl sehen. Und wer als einziges Problem einen Hammer hat, der haut einfach jedes Mal drauf, wenn man irgendwo etwas sieht. Weil das ist ja mein Werkzeug, das muss ich nutzen. Wenn jedes Problem ein Nagel muss sein, oder eben ein Zaunpfahl, es ist offensichtlich nicht in jedem Fall sinnvoll. Es ist offensichtlich nicht in jedem Fall hilfreich. Weil Zaunpfähle oder Nägel einschlagen, stell den Hammer mal da her, den Schlägel. Zaunpfähle oder Nägel einschlagen ist nicht das Einzige, wo wir müssen wachen. Das ist zwar auch wichtig, aber es ist nicht alles. Und wir brauchen auch als Kirche eine gut gefüllte Werkzeugkiste. Wir brauchen eine gut gefüllte Werkzeugkiste, die wir brauchen mit unterschiedlichen Werkzeugen für unterschiedliche Situationen, je nachdem, was gerade passend ist. Und wir sollten als Kirche auch fähig sein, anständig mit diesen verschiedenen Werkzeugen, die Gott uns als Kirche gegeben hat, umzugehen, die anständig zu nutzen, so dass es irgendwie... Jetzt bleibt es nicht offen, ich tue es nicht offen. So, dass es irgendwie Sinn macht. Da hat es einen Haufen Zeug, die wir nutzen können, die Gott uns gegeben hat als Werkzeug. Und wir als Kirche sollten uns gewohnt sein, die auch zu brauchen, mit denen können umgehen. Oder um auf das Bild von der Saat zurückzukommen. Wir müssen unterschiedliche und jeweils passende Saaten ansehen, wenn wir am Ende etwas ernten wollen. Anpasst an die Bodenbeschaffenheit, an die Jahreszeit, an die Fruchtfolge, so dass gute Ernte möglich wird. Konkret greifbar kann das werden, zum Beispiel anhand von dieser Liste, was Jesus gemacht hat für das Königreich von Gott. Oder vor einiger Zeit habe ich ein Faltblatt zusammengestellt, das uns helfen kann. Hinten liegen noch ein paar auf davon. Ich könnte noch mehr zustellen. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wo uns etwas von dieser Vielfalt, von unserem Saatgut als Kirche aufzeichnen kann. Also eben die verschiedenen Werkzeuge, die wir haben, um es zu nutzen. Was ist denn als Evangelium? Bei diesem Faltblatt habe ich probiert, etwas von dieser Breite und Größe vom Evangelium aufzuzeichnen. So anhand von verschiedenen Kategorien. Eben, dass Gott herrscht, ist frohe Botschaft für uns Menschen. Sünde und Vergebung ist frohe Botschaft. Die Kraft und Macht von Gott, dass Gott heute wirkt, dass er auch heute Kranke heilt und übernatürlich wirken kann. Schönheit, Schönheit von Gott, Schönheit vom Evangelium, Schönheit von dieser Welt ist Teil von dieser frohen Botschaft, Teil von unserer Werkzeugkiste als Kirche. Beziehung, dass Gott uns ruft, die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft untereinander als Gottes grosse Familie, ist frohe Botschaft für so viele einsame Menschen. Und die grosse Erzählung, die grosse Geschichte von Gott mit uns, dass Gott die Welt geschaffen hat und zu einem guten Ende wird führen, dass die Welt nicht im Schicksal ausgeliefert wird, ist frohe Botschaft, ist Evangelium, ist Teil von unserer Werkzeugkiste, von unserem Saatgut, das wir sehen können. Und all das, all die verschiedenen Sachen, müssen nicht in Konkurrenz stehen miteinander. So, der Punkt ist das wahre Evangelium oder der. All das hat das Ziel, dass Frucht entsteht, und dass durch Gottes Wirken die Welt ihm ähnlicher wird. Dass Menschen ihn finden, dass seine Kultur hier durchdringt. Aus diesen unterschiedlichen Saaten, die alle Teil des Evangeliums sind, entsteht unterschiedliche Frucht. Zum Beispiel, dass Menschen neue Hoffnung bekommen, weil sie anfangen glauben, dass die Welt nicht dem Schicksal ausgeliefert ist, sondern dass Gott durch alles Chaos durch seine Geschichte schreibt mit uns. Oder die Frucht, dass einsame Menschen in Gemeinschaft finden. Die Frucht, dass Menschen Vergebung dürfen erfahren und auch anderen können vergeben. Vieles mehr. Und aus dieser Frucht wird Gott Bekehrungen schaffen. Verschiedene Saaten, verschiedene Frucht. Und aus allen kann Gott schenken, dass Menschen zu ihm finden. Weil die Frucht behalten wir ja nicht für uns. Das wollte ich mit dieser Zuckerrübe. Wir liefern sie ab, in der Zuckerfabrik oder bei der Mülli, wenn wir Weizen gesagt haben oder beim Konfiseur, wenn wir Erdbeere haben. Das heisst, all das Gute, was in der Kirche passiert, zum Beispiel, wenn jemand Hoffnung findet, wenn Wunden heil werden, das nehmen wir nicht auf unsere Kappe, haben wir gut gemacht. He? Wir geben Gott die Ehre dafür und er wird es weiter veredeln. Nochmal zu unserer Monokultur. Wenn wir als Kirche einfach Vergebung von der Sünde und Bekehrung predigen, dann ist das gut, aber nicht alles. Und vor allem, wenn wir einfach das predigen, aber unser Leben sieht abgesehen davon nicht anders aus als das Leben von allen anderen Menschen um uns herum, dann ist das, krass ausgedrückt, nicht Evangelium. Unser Leben als Christ und als Kirche muss die Fülle vom Reich von Gott widerspiegeln. Evangelium ist, dass das Reich von Gott angebrochen ist, auch in uns. Das heisst, die Frucht vom Reich Also die Liste, die ich da habe, die Frucht vom Geist, die wir lesen im Epheserbrief und so weiter, das muss in unserem Leben sichtbar werden. In unserem Leben muss die Kultur von Gottes Reich sichtbar werden und durchdringen. In unserem Leben muss das Evangelium gesagt werden und Frucht bringen. Da muss es anfangen. Darum rede ich ja immer wieder von dieser doppelten Sehnsucht. Dass einerseits wir Jesus ähnlicher werden und andererseits Menschen Jesus dürfen finden, Menschen sich bekehren. Und unser Aufgabenbereich in dieser doppelten Sehnsucht ist nicht, dass Menschen sich bekehren. Das haben wir gesehen, das ist Gottes Aufgabenbereich. Unser Aufgabenbereich ist, dass wir unser Leben Jesus entgegenstrecken und ihm sagen, hilf mir, dir ähnlicher zu werden. Hilf mir, dass mein Leben dich ehrt. Dass wir ihm unsere Schwachheiten und auch unsere Stärken entgegenstrecken und sagen, Herr, veredle du sie. Wenn ich denke, bei meinem Leben als Christ geht es darum, dass andere sich bekehren, dann bin ich wie ein Rübenbauer, der erwartet, dass auf seinen Feldern Zucker wächst. Und dann wächst das da. So eine unansehnliche, braune Knolle mit schönen grünen Blättern, die die Raupen gerne fressen. Und wenn ich das denke, das sehe, was da wächst, und dann den Bettel herschmeisse, weil das Erwartete nicht eintrifft, dann ist irgendwie nichts Sinnvolles rausgekommen. Aber weil der Bauer weiss, dass es eine Zuckerfabrik gibt, darum freut er sich über die Ernte, die auf dem Feld wächst. Weil er weiss, da ist einer, der kann etwas Gutes daraus machen. Was im Leben von anderen Menschen passiert, das ist in Gottes Hand. Wir können die vielfältigen Saaten vom Evangelium aussäen in unserem Leben und in unserem Umfeld. Wir können den Boden bearbeiten und auf Frucht von unserer Arbeit ernten. Aber dass Zucker entsteht, oder Brot, oder Äpfeltorte, liegt in Gottes Verantwortung. Und darum möchte ich uns heute zum Abschluss ganz konkret herausfordern zu dem, was tatsächlich in unserer Verantwortung liegt. Wenn ich von dieser doppelten Sehnsucht rede, dass wir Jesus ähnlicher werden und dass Menschen Jesus begegnen, dann ist das nicht einfach etwas, wo wir irgendwie schicksalhaft erhoffen. Das hat ganz konkret mit uns zu tun. Vor allem der erste Teil, was um uns selber geht, aber auch im Zeugnis gegenüber anderen Menschen. Und darum die konkrete Herausforderung, das dürft ihr euch jetzt gerne noch notieren, an einem Ort, wo du das regelmässig siehst und daran erinnert wirst. Achte dich in deinem Leben, ob es einmal pro Monat. Ich habe einfach mal irgendeine Zeitrahme gesagt, ich habe gefunden, einmal pro Monat ist realistisch, wenn du denkst, es ist mega wenig, umso besser. Aber einfach mal eine Zeitrahme, die uns auch nicht mega unter Druck setzen muss. Achte dich in deinem Leben, ob es einmal im Monat einen Moment gibt, wo du merkst, ja, da bin ich Jesus ein Schrittchen ähnlicher geworden. Da hat er in mein Leben hineingelegt. Da hat er mich konkret zu etwas herausgefordert. Da hat konkret etwas von seinem Reich leuchten in meinem Leben. Da bin ich ermutigt worden, von ihm etwas anzupacken. Da hat Jesus mir eine Stärke gezeigt, die ich weiter fördern darf. Da hat es etwas gegeben in meinem Leben, das nicht nur dazu beiträgt, dass ich älter werde, sondern noch reifer. Weil das ist letztendlich auch das Ziel eines Christenlebens, dass wir reif und geistlich reif werden, so wie Jesus war. Also eben auch geistlich reifer, reifer im Glauben. Einmal pro Monat ein konkreter Schritt zu mehr Reife und Jesus-Ähnlichkeit. Achte dich mal, vielleicht schreibst du es auf. Es ist nämlich unglaublich ermutigend, wenn wir die Sachen sehen und uns daran erinnern. Vielleicht einander kann ermutigen mit dem, was wir sehen. Man sieht, da wird der Glaube, Evangelium mehr und mehr sichtbar in meinem Leben. Das muss auch nicht eine Riesensache sein. Einfach einmal im Monat etwas Kleines, das du notieren kannst und merkst, ja, Jesus ist am Werk mit mir. Es ist nicht die Erwartung, dass du jeden Monat ganze Felder in deinem Leben kannst abernten kannst. Wir fangen einfach mit der Erwartung, dass wir einmal im Monat etwas von dieser Rübe sehen, wachsen, was auch immer da Jesus in dein Leben hinein sagt. Und das Gleiche beim zweiten Teil von der doppelten Sehnsucht. Die Sehnsucht, dass Menschen Jesus begegnen. Achte dich darauf und erwarte, dass du einmal im Monat eine Gelegenheit oder eine Begegnung hast, wo jemand durch dich auf eine Art Jesus hat begegnen konnte. Wieder, das kann ganz unscheinbar sein. Ein ermutigendes Wort, eine Umarmung, eine Begegnung, die du jemanden hast auf Jesus hinweisen konnte. Vielleicht hast du mit jemandem beten für ein konkretes Anliegen. Vielleicht hast du einfach da sein und zuhören und etwas von Jesus in der Gegenwart ist aufgeleuchtet durch dich. Ganz ohne Wort. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch mit mir zusammen einlädt auf die Herausforderung und euch zu achten, ob ihr einmal im Monat so einen Schritt auf Jesus zu dürft sehen in eurem Leben und einen Schritt auch für eure Mitmenschen auf Jesus zu. Und dabei können wir üben, die ganze Werkzeugkiste zu nutzen, statt nur den Hammer. Weil du das so viel einfacher. Weil wenn wir nur Gelegenheiten für einen Hammer suchen, nur Nägel suchen, dann gibt es einfach auch seltener Gelegenheiten, die wir sehen. Wenn wir aber eine Vielfalt an Werkzeugen haben, dann gibt es auch mehr Gelegenheiten, wo wir die einsetzen können, wo wir uns und einander ermutigen können, dass wir sehen, dass Gott wirkt. Wenn die ganze Fülle vom Evangelium darf sichtbar werden. Ich möchte mit dieser Herausforderung nicht die Druck oder Überforderung sagen, sondern ich möchte die Erwartungshaltung sagen. Ich lebe in der Erwartung, dass Gott wirkt, hier und heute. Und wisst ihr, wenn ich sage, ja, da gibt es eine Zuckerfabrik. Ich nochmal zurück zu diesem Bild. Es geht jetzt ein bisschen lang. Da gibt es eine Zuckerfabrik und die braucht einen Haufen Rüben. Die braucht Berge von Rüben. Wenn ich davon überzeugt bin, dann bin ich ein dummer Bauer. Wenn ich mein Land einfach brach lassen liege oder lassen verwalten. Wenn ich weiss, da gibt es eine Zuckerfabrik und die braucht einen Haufen Rüben, dann muss ich Rüben ansehen. Genauso bin ich ein dummer Christ. Wenn ich sage, Gott gibt es und Gott will heute noch wirken, aber in meinem Leben erwarte ich nichts von dem Wirken von Gott. In meinem Leben lasse ich es nicht zu. Ich sage sein Evangelium nicht in mein Leben und nicht in das von meinen Mitmenschen. Und ich möchte kein dummer Christ sein. Weil ich glaube, dass Gott lebt und weil ich glaube, dass Gott wirkt, erwarte ich, dass er so in meinem Leben tut. Auch in uns als Kirche. Danach, nach seinem Wirken, nach seiner Gegenwart, will ich mich aktiv ausstrecken. Und wir haben jetzt eine Zeit, wo wir Gott anbeten miteinander und wo wir uns nach seiner Gegenwart ausstrecken können. Wir können noch schon fragen in dieser Zeit, wo willst du wirken in meinem Leben? Wo soll ich Evangelium sein? Wo willst du in mir etwas anstossen? Welches Werkzeug soll ich in die Finger nehmen? Ich werde beten und dann tauchen wir in die Anbetungszeit. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du lebst. Und ich danke dir, dass du wirkst. Heute, hier bei uns im Töstal. Ich bitte dich, sei du uns die Erwartungshaltung ins Herz, dass wir damit rechnen, dass du auch bei uns wirkst. Dass wir unseren kleinen Teil dazu beitragen können. Und dass du all das, was wir ernten, sei es klein oder gross, dass du es verletzlich zu deiner Ehre, Jesus. Amen.